Schauen Sie, meine Lieben, ich bin ja jetzt schon ein alter Mensch mit 62. Und ich bin seit 38 Jahren, allen Ernstes 38 Jahren, auch Religionslehrer. Und was mir an der ganzen Geschichte unter anderem fasziniert, ist zu sehen, wie stark sich die Mode ändert. Also bei den Buben ist es ganz, ganz stark zu sehen an der Haartracht. Also da hatten wir eine Periode, da haben alle lange Haare gehabt. Jetzt haben wir eine Periode, wo die meisten sehr kurze Haare haben, so auf der Seite kurz und oben lang und so weiter und so fort. Aber bei den jungen Damen ist das natürlich viel, viel besser zu sehen. Also im Moment sind wir ja in der Phase der zerrissenen Hosen. Und das, sage ich ganz ehrlich, war zunächst einmal für mich ein wirkliches Problem, weil ich automatisch gedacht habe von meinem Aufwachsen her, ma, Kind aus einer armen Familie, vielleicht soll man irgendwas tun, dass man diese Familie unterstützt. Und weil für mich einfach klar war, wer mit einer zerrissenen Hose herumrennt, der kommt halt aus einer ganz einer armen Familie. Die können sich das nicht leisten, dem Kind ordentliche Hosen zu leisten. Hab dann aber vorsichtshalber nichts gesagt und mich erkundigt. Und bin jetzt auf die faszinierende Ebene draufgekommen, dass allen Ernstes zerrissene Hosen teurer sind als nicht zerrissene Hosen. Und deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich da jetzt nichts gesagt habe, weil das wäre ja peinlich geworden, vor allen Dingen für mich. Und das Spannende daran ist, wie sich Mode verändert und wie das alle gleichzeitig machen, seien das die Haare, seien das das Gewand, seien das die Schuhe, wie auch immer, es ist völlig wurscht, wie groß doch die Macht der Mode ist. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Währenddem es mir wirklich herzhaft wurscht ist, wie die jetzige Mode ist, ist mir einfach komplett gleichgültig. Ich bin ein älterer Mann, das heißt, ich trage einfach mein Sakko, habe Gott sei Dank einen Händler gefunden, wo man wirklich noch einen wirklichen Herrenausstatter, und konnte mir da einige Sakkos kaufen. Das war noch in Bad Ischl. Darf ich sehr empfehlen, wenn Sie in Bad Ischl sind, in der Pfarrgasse selbst, ein zunächst unscheinbares Herrenmodengeschäft mit extremster Qualität. Haben wir das gekauft. Das ist Tweed, das hält mindestens 20 Jahre. Das heißt auf gut Deutsch, ich brauche mir nichts Neues mehr kaufen. Und das ist also für den Mann der Zugang zur Mode. Man kauft sich einmal was und hofft, dass man sich nicht nur einmal was kaufen muss. Gut. Was mich aber immer fasziniert hat, seitdem ich in dem Beruf bin, weil ich war ja immer in irgendwie alpinen Gegenden, sind Trachtenhochzeiten. Trachtenhochzeiten sind total cool. Das Dirndl der Dame schaut meistens fantastisch aus. Also das ist ja teuer, um ehrlich zu sein. Das ist richtig teuer. Das sind so Verzierungen drauf und Stickereien und wo es weiß ich, wo es alles. Ich kenne mich da nicht aus, aber ich weiß, dass das teuer ist. Und das ist ganz klar, es ist de facto bodenlang. Also es bedeckt sogar den Knöchel. Es ist nicht ganz, es berührt nicht den Boden, aber fast. Und wenn ich mir das anschaue, denke ich mir immer, dann kommen so Leute, die sagen, ja, das ist also unsere Tradition. Und dann denke ich mir immer, bist sicher? Aus einem sehr einfachen Grund, wie soll man mit so einem Kleidungsstück, das auch noch die Knöchel bedeckt, überhaupt arbeiten? Wenn ihr mir erzählt, das wäre eine ländliche Tracht, dann stimmt hier was nicht, weil du kannst, sobald du dich vorbeugst, zum Beispiel steigst drauf. Das glaube ich nicht. Das heißt, ich habe mich jetzt erkundigt. Ich habe mich erkundigt und das hat dann natürlich zu dem Ergebnis geführt, das eh klar ist, dass das wirklich getragene Dirndl in alten Zeiten, wie die nichts anderes gehabt haben, natürlich nicht so lang war. Das war natürlich über den Knöchel, weil sonst kannst du nicht arbeiten. Das kannst du komplett vergessen. Es geht nicht. Okay, so weit, so gut. Das ist jetzt ein erster witziger Aspekt. Also Geschichte wird immer gefälscht. Man sagt zum Beispiel, dass die bäuerliche Bevölkerung in solchen Kleidungsstücken herumgelaufen ist. Ist sie natürlich nicht, sondern die allerreichsten Bauern konnten sich eine Festtagstracht leisten, dann auch mit einer Seidenschürze nebenbei bemerkt. Aber das war also ein Zeichen wirklich großen Reichtums und schlussendlich ein Zeichen, ich muss nicht schwer körperlich arbeiten, weil mit dem Kleidungsstück kann man das einfach nicht. Und es ist eine spannende Geschichte, wie Geschichte gefälscht wird. Also zum Beispiel der schöne Begriff Hausfrau. Jetzt sagt jede Hausfrau, aha, die sind verheiratet und er arbeitet und sie bleibt daheim und putzt die ganze Zeit die Wohnung. Weiß ich nicht, was das für ein Lebenskonzept sein soll, aber bitte jeder, wie er will. Mir ist das völlig wurscht, wenn die Leute damit glücklich sind, sollen es sein. Das heißt natürlich was ganz was anderes. Hausfrau ist eine Übersetzung des lateinischen Domina. Jetzt grinsen wahrscheinlich viele zu, der Pfarrer hat Domina gesagt. Das hat haargenau nichts mit Sex zu tun, sondern bedeutet, das ist die Frau, der das Haus gehört, respektive die im Haus anschaffen darf. Also die befiehlt und alle haben zu gehorchen, inklusive dem Mann nebenbei bemerkt. Preußisches Landrecht, Vorbild des aufklärerischen ABGB in Österreich, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, es hält eindeutig fest im Eherecht, dass im Haus nur sie anschafft. Also da gab es nichts. Also wirklich in völliger Klarheit, wie ich das gelesen habe, gedacht, naja, also da möchte ich jetzt eigentlich nicht verheiratet sein, weil wenn ich jetzt der Mann bin, habe ich innerhalb des Hauses heute noch gar nichts zu reden. Ist wirklich sehr eigenartig. Aber der große Fritz wollte das so und hat das so festgehalten. Das ist die Hausfrau. Und da gab es ganz wenige. Das waren adelige Hausfrauen, ja, aber nicht irgendwelche popeligen landadeligen Freifrau von Hintertupfing, sondern das waren Leute, die so reich waren, dass sie sich de facto eine Hofhaltung leisten konnten und angeschafft haben, den Bediensteten gesagt haben, was tun sollen und so weiter und so fort. Also vielleicht so eine Gutsbesitzerfamilie oder sowas. Da konnte sie Hausfrau sein. Alle anderen Frauen haben geschuftet. Und zwar gewaltig. Also können wir sagen, Hausfrauen wird es gegeben haben, keine Ahnung, ich weiß es nicht. 99,9% der Frauen haben gearbeitet. Die sind schon als Kinder in Dienst zum Bauern gegeben worden. Und darf man nicht vergessen, dass ja die Einfachen, in Kärnten hat es sich ganz, ganz lang gehalten, die einfachen Mägde und Knechte durften ja nicht heiraten. Die waren ja nicht heiratsfähig. Das heißt, deren Kinder waren ja alle Bastarde. Muss man mal festhalten, ja. Die konnten keinen ordentlichen Beruf erlernen und so weiter und so fort. Das heißt auf gut Deutsch, es hat de facto keine Hausfrauen gegeben. Da brauchen wir nicht drüber reden, großartig. Es hat de facto keine gegeben. Ganz, ganz, ganz wenige. Und jetzt kommt plötzlich so eine Fälschung hinein. Eine Fälschung von Geschichte, die behauptet, früher waren die Frauen alle daheim. An Schmoren. Früher haben alle Frauen gearbeitet als Mägde. Unternehmen bei den furchtbarsten Bedingungen sind noch diskriminiert worden, wenn sie ein Kind gekriegt haben, weil eben unehelich und Hure und sonst was. Und die haben natürlich, um auf das erste Thema zurückzukehren, nicht solche Dirndln getragen. Die haben mit irgendwas getragen, was sie irgendwie erwischt haben. Und es war ganz sicherlich nicht bodenlang, weil das ist nicht gegangen. Es ist immer wieder eine faszinierende Geschichte, wenn Geschichte gefälscht wird. Wenn man hingeht und Dinge nimmt, die, was weiß ich, 0,1% der Bevölkerung, das reichste 0,1% der Bevölkerung, lebbar war, plötzlich zu sagen, das haben alle gemacht. In England, viktorianischen England, hat es noch einen Begriff gegeben, der gesagt, die 3000, bitte, ja, in dem ganzen großen United Kingdom, die 3000, die niemals hungern werden. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, wie wenige Menschen in Wirklichkeit ein bürgerliches Leben führen konnten, wie wir es heute voraussetzen. Und es hat natürlich überhaupt nichts mit Dirndln, mit Gehröcken, mit sonst was zu tun. Die Leute haben das Geld nicht gehabt. Die waren arm, die waren entrechtet, die hatten auch keine politischen Rechte und so weiter und so fort, bis eben der große Fritz mit seinem preußischen Landrecht daherkommt, Josef II. Es im ABGB nachmacht und plötzlich dann etwas ganz was Neues auftritt, dass nämlich alle Staatsangehörigen die gleichen Rechte haben. Eine tolle Entwicklung und mit Sicherheit eine Zeit, von der wir nicht sagen können, eine gute alte Zeit oder in irgendeiner Art und Weise sagen können, dass es Vorbild ist. Nur noch ganz kurz zum Thema Mode. Ich habe gesehen, Fotos, Bereich 1880 bis 1900. Das zeigt Damen, und zwar sehr reiche Damen, bürgerliche Damen, die im Trend der damaligen Zeit einen Urlaub gemacht haben, was völlig Neues, eine komplett neue Vorstellung. Man würde aufs Land fahren und dann dort auf einen Berg steigen. Also das sind vollkommen neue Vorstellungen. Die Einheimischen haben die narischen Wiener, das ist ein Begriff, den es bis heute gibt, einfach nicht verstanden. Die müssen ja nicht am Berg. Das sind keine Bergbauern, das sind keine Seen. Also wieso gehen die bitte auf den Berg auf? Das ist ja, kann man sich ja nicht vorstellen. Ja, also die müssen narisch sein. Deswegen der narische Wiener, das war also eine kleine Gruppe sehr, sehr gut gestellter Menschen, die plötzlich die Liebe zur Natur entdeckt und aus irgendeinem Grund war das immer verbunden, nicht Bergsteigen, sondern Bergwandern. Und schon muss ich mich korrigieren, denn diese Fotos zeigen wirklich Damen beim Bergsteigen. Das weiß man, weshalb weiß man das? Weil Leitern an die Felswand gelehnt sind, das heißt, die Einheimischen haben kapiert, die narischen Wiener wollen da auf, können es aber nicht, auch wegen des Schuhwerks, dazu gleich mehr. Und über wirklich steile Stellen hat man zum Beispiel, indem man Leitern aufgestellt hat, das denen ermöglicht, da über die Leiter hinaufzusteigen und dann halt wieder bergwandernd irgendwie weiterzugehen. Und das wirklich Faszinierende ist, auf solchen Fotos sieht man allen Ernstes, dass die reichen Damen wirklich knöchellanges Gewand tragen und noch dazu diese völlig wahnsinnigen Schuhe mit diesen vielen Knöpf. Kein Profil drauf, nichts, also eigentlich Selbstmord. Aber, und das ist was ganz was Spannendes, offenkundig war es für diese wohlhabenden Damen, weil wer andere ist nicht in Urlaub gefahren, einfach undenkbar, einen kürzeren Rock anzuziehen, damit sie sich irgendwie bewegen können. Und vor allen Dingen irgendwie die Schuhe, die die Landbevölkerung trägt, weil die eben nicht dauernd vom Berg runtergefallen sind, sondern man ist wirklich mit dieser Irrsinnsausrüstung auf den Großglockner hinauf oder Großvenediger oder zumindest zur Hälfte oder auf jeden Fall irgendwo, wo es schon wirklich Richtung Bergsteigen geht. Und das ist etwas, was mich in besonderer Weise fasziniert. Welche Macht Mode hat, es ist unglaublich, es ist wirklich faszinierend, sich in Lebensgefahr zu bringen, weil man einfach ja, eine Wiener Bürgerdame ist. Sie können jetzt sagen Berliner oder Badener oder Hamburger oder so weiter und so fort. Und es ist nicht denkbar, etwas anderes zu tragen als das, was den Stand zeigt. Weil wir können es uns leisten. Wir müssen halt nicht am Feld arbeiten. Deswegen können wir dieses unglaublich unbequeme Gewand tragen als Zeichen dafür, wir müssen nicht körperlich arbeiten. Und das ist eine faszinierende Geschichte, weil es mich immer zu etwas bringt, nämlich der Fragestellung, welchem Modetrend folge ich gerade, ohne es überhaupt irgendwie zu bemerken. Was ist für mich selbstverständlich, einfach vollkommen selbstverständlich, ohne dass ich merke, dass ich in Wirklichkeit nur wie ein Schäfchen, wie alle anderen, in die gleiche Richtung trotte. Ich weiß es nicht, aber es ist etwas, was mir immer wieder ins Gehirn schießt, gerade wenn ich die Jungen sehe, die heute in alle 5 Jahre völlig anders gekleidet sind, andere Haartracht tragen, andere bla 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 bla. Das stupft mich jedes Mal, weil ich mir eines denke, immer wieder, nicht? Von meinem Glauben her, ich bin von Gott geschaffen. Ich habe eine Individualität von Gott bekommen. Ich habe einen einzigartigen Lebensauftrag, so einzigartig wie heute Fingerabdruck. Und dann doch bin ich in keiner Weise individuell. Ich weiß es nicht. Was sagt ihr dazu? Auf jeden Fall wünsche ich uns allen einen gesegneten Abend.